Deutschlandfunk, Europa heute.
Eine knappe Woche noch, dann ist die Amtszeit von US-Präsident Trump vorbei. Doch allein das letzte Nacht beschlossene zweite und historische Amtsenthebungsverfahren zeigt, welche Nachwirkungen seine Präsidentschaft wohl haben wird. Europa hält im Moment den Atem an und hofft, dass es bis zum Amtswechsel keine weitere Gewalt geben wird, so wie beim Angriff auf das Kapitol. Nach der europäischen Kritik an Trumps aufstachelnder Rhetorik hat einer der engsten Vertrauten des Präsidenten seine letzte Dienstreise in die EU kurzfristig abgesagt. Außenminister Pompeo wollte gestern und heute verschiedene Termine wahrnehmen, unter anderem mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Das Ganze fällt nun aus. Wir wollen deshalb aber nicht darauf verzichten, Trumps Rolle in dem Militärbündnis zu bilanzieren und machen das mit unserer NATO-Expertin und EU-Korrespondentin Bettina Klein. Guten Morgen nach Brüssel.
Guten Morgen.
Frau Klein, 4 Jahre Trump, welche Nachwirkungen wird das haben in der NATO?
Es hat natürlich am Anfang vor allen Dingen große Unsicherheit bedeutet. Trump hat, das ist uns allen ja noch sehr präsent, am Anfang die NATO in Frage gestellt. Er hat sie als überholt bezeichnet. Er hat immer wieder beklagt, dass die meisten Verbündeten eben nicht das 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben erreichen. Er hat angedeutet beim Gipfel 2018, dass die USA das Engagement in der NATO in Frage stellen könnten. Und ohne die USA und ihre Kapazitäten wäre die NATO als Verteidigungsbündnis natürlich nicht mehr viel wert. Das muss man ganz klar sagen. Und von daher waren die Befürchtungen im Blick auf Trump vor allem in der ersten Zeit sehr groß. Das hat sich dann aber etwas gelegt, da man sah, dass die Vereinigten Staaten in der Sache rein praktisch nichts ändern an ihren Verteidigungsaktivitäten für Europa. Sie nicht zurückfahren, sondern im Gegenteil ausbauen. Darauf hat der NATO-Generalsekretär auch immer verwiesen. In der Sache wurde bei der NATO immer weiter gearbeitet und hier im Hauptquartier, würde ich sogar sagen, ein Stück Normalität demonstriert. Mehrheitlich denke ich, natürlich lebte man irgendwie auf dem sprichwörtlichen Vulkan, der jederzeit ausbrechen könnte. Und das dürfte nächste Woche vorbei sein. Ich glaube, das ist bei den meisten hier in der NATO auch die Hoffnung.
Sie haben die 2%-Diskussion schon angedeutet, dazu die Hirntodäußerungen des französischen Präsidenten Macron. Und so kann man sagen, dass das Militärbündnis in den letzten Jahren vielleicht so eine Art Sinnkrise gehabt hat. Aber sowas muss ja nicht unbedingt schlecht sein, eine Sinnkrise. In welche Richtung wird es denn weitergehen, wenn Biden US-Präsident ist und dann einen Außenminister Blinken und einen Verteidigungsminister Austin mitbringt?
Ich glaube, es wird viel Kontinuität zunächst mal geben und ich bin auch nicht sicher, ob das Wort Sinnkrise für das Bündnis insgesamt gelten kann. Offenkundig hatte Emmanuel Macron eine Sinnkrise. Seine Bedenken folgten ja neben teils berechtigter Kritik an der Abstimmung im Bündnis ja auch bekannten Mustern in der französischen Außenpolitik. Es gibt Probleme mit der Türkei, die hatten auch die USA. Es gab die Ängste mit Blick auf Trump, die ich gerade geschildert habe. Am Sinn der NATO hat, glaube ich, im Bündnis niemand gezweifelt und selbst Macron muss ja zugestehen, dass das Bündnis bis auf weitere nicht ersetzbar ist. Und so wird natürlich im Grundsatz die Zusammenarbeit weitergehen. Sie wird mit Blick auf die USA natürlich leichter werden. Es soll ein neues strategisches Konzept ausgearbeitet werden. Das wird natürlich mit bekennenden Multilateralisten, die jetzt an die Regierung kommen, deutlich einfacher, wenn nicht überhaupt erst möglich. Es wird einen Vorschlag geben zur Reform der politischen Zusammenarbeit. Eine Expertengruppe hatte ja im Dezember da schon Vorschläge veröffentlicht. Und hier im Hauptquartier verabschiedet sich jetzt diese Woche die US-Botschafterin, aber sie ist wirklich die einzige politische Benennung gewesen. Das Personal hier aus Karrierediplomaten und Beamten bleibt im Wesentlichen gleich. Das ist bei den US-Botschaften eben anders als im State Department, wo ja weitgehend ein Austausch von Mitarbeitern erfolgt.
Kommen wir mal zum geplatzten Besuch von Außenminister Pompeo. Wie hätte der in Europa überhaupt noch ins Bild passen sollen, dieser Besuch, wenn man sich gerade vielleicht nicht allzu gerne, sage ich mal, mit Trumps Gefolgsleuten ablichten lassen will?
Ja, natürlich. Deswegen gab es ja auch keine bestätigten Termine hier zum Beispiel von Seiten der EU. Das war ja offenbar Pompeos Idee, seine Amtszeit mit einem Abschlussbesuch in Europa zu krönen. Tatsache ist, er hat hier nicht die öffentlichkeitswirksame Bühne bekommen, die er sich offenbar gewünscht hat und nicht mal der NATO-Generalsekretär, der ja schlecht Nein sagen kann, wenn der US-Außenminister sich zum Besuch anmeldet, nicht mal Jens Stoltenberg hat ihm auch nur einen Fototermin gewähren wollen und ich selbst war ehrlich gesagt wirklich überrascht, dass Pompeo nochmal diesen Anlauf nimmt. Vor dem 6. Januar wäre es vielleicht noch etwas anders gewesen, aber jetzt nach dem Sturm auf das Kapitol, das von allen EU-Spitzen scharf verurteilt wurde, musste ihm doch klar sein, wie die Stimmung Stimmung hier ist. Und dazu kommt auch, dass Pompeo ja auch im eigenen Haus unter Druck ist. Es gab rund 100 US-Diplomaten, die verlangt haben, dass er sich stärker von den Ereignissen am 6. Januar distanziert. Stattdessen gibt er sich weiter als Verbündeter von Donald Trump. Er sucht die Nähe jener höchst umstrittenen Senatoren, die das Feuer ja angefacht haben. Also da war nicht zu erwarten, dass man ihm hier in Brüssel den roten Teppich ausrollt.
Die Rolle zwischen den USA und Europa ist ja auf eine gewisse Art und Weise ambivalent. Einerseits werden die USA weiter als eine Art Schutzmacht teilweise angesehen. Andererseits probt Europa mehr Souveränität. Welcher Kurs zeichnet sich Ihrer Einschätzung nach dauerhaft ab?
Also dauerhaft kann man schlecht vorhersagen, aber ich würde mal das alte Wort von der Dialektik hier anführen, das ja politisch sehr in Misskredit geraten und missbraucht worden ist. Ich glaube, dass sich ein Konsens herausschält, der besagt, ein stärker und besser aufgestelltes Europa ist die Voraussetzung für ein funktionierendes transatlantisches Verhältnis, wobei es natürlich Stimmen an den inhaltlichen Rändern gibt. Macron, der tendenziell eher eine Distanz zu den USA bevorzugt, andere Staaten in Osteuropa größere Nähe. Aber dass man auf stärkere Zusammenarbeit im Augenblick setzt, das ist klar. Das wird sich in vielen einzelnen Fällen jetzt aber erst relativ schnell herauskristallisieren.
Vielen Dank an Bettina Klein nach Brüssel.